NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen, mein Name ist Ulrike Heckmann. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der NDR Info Redezeit Visite. Heute zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Gut für das Immunsystem, für gesunde Knochen und Gelenke, stärkt das Herz, schützt vor Krebs und Ähnliches. Die Liste der Versprechen sogenannter Nahrungsergänzungsmittel, die ist lang und die Versuchung zuzugreifen offenbar groß, denn rund jeder Vierte in Deutschland schluckt Magnesium, Vitamin C, Eisen, Selen und ähnliche Produkte, um gesund zu bleiben, schlechte Ernährung auszugleichen oder fitter zu werden. Wie sinnvoll ist all das? Für wen ist das überhaupt sinnvoll und können Mineralstoffe oder Vitamine auch schaden? Über all das wollen wir reden heute Abend in dieser Redezeit auf NDR Info in Kooperation wieder mit Visite, dem Gesundheitsmagazin im NDR Fernsehen und NDR.de. Reden Sie mit, stellen Sie Fragen, wenn Sie mögen, unter der gebührenfreien Telefonnummer 08000 441777 oder per Mail unter ndr.de/redezeit. Und dort unter dieser Internetadresse, da können Sie diese Redezeitvisite auch wieder als Video-Livestream verfolgen. Zwei Gäste sind bei mir im Studio. Aus dem Visite-Fernsehstudio zu uns gekommen, die Ärztin Dr. Maike Plaumann aus Hannover. Sie ist Internistin, Ernährungsberaterin und Diabetologin in der Praxis Diabetes Kröpke, einer Schwerpunktpraxis für Ernährungsberatung. Und aus der Verbraucherzentrale Hamburg die Ernährungsberaterin Karin Riemann-Lorenz. Herzlich willkommen an Sie beide. Und bevor wir mit den ersten Erklärungen beginnen, Nahrungsergänzungsmittel, was wissen Sie eigentlich darüber und nehmen Sie selbst welche? Wenn ja, was? Silvia Buckel hat sich umgehört.
Also ich selber nehme keine. Wenn man richtig und gesund ist, sind an für sich alle Mineralien in dem Essen drin, was der Körper braucht. In jedem Stärkungs- oder Ergänzungsmittel ist ja auch sehr viel Zucker drin.
Ich habe mir jetzt letztens so einen Rotkäpplersaft gekauft, weil ich immer müde bin, dass ich Eisen zugeführt bekomme. Ich hoffe, das bringt was. Ich habe es noch nicht probiert.
Magnesium zum Beispiel oder Zink. Zumindest im Winter ist das verstärkt, auch wegen Stärkung des Immunsystems oder wenn man viel Sport macht. Wenn man beim Sport öfter dann auch mal so eine Krampfsituation hat, dann ist das schon so ein Tipp dann auch von dem Trainer gewesen. Okay, dann nimm mal Magnesium, nimm auch das Gute dann.
Braucht man nicht, weil alles in den natürlichen Mitteln schon vorhanden ist.
Man geht immer davon aus, man braucht das ganze Jahr über immer alles. Der Körper nimmt sich das, was er braucht und schafft sich auch seine eigenen Reserven. Und wenn man Jahreszeiten gemäß die Lebensmittel zu sich nimmt, hat man alles, was man braucht.
Natürlich ist es immer besser, die natürlichen Vitamine zu sich zu nehmen, auch wegen diesen Pflanzenfaserstoffen. Und wenn es mal nicht gelingt, finde ich das okay. Also ich habe auch so Vitaminpräparate zu Hause, aber ich nehme die nicht täglich, sondern immer nur so, wenn ich das Gefühl habe, heute hat es nicht so ganz geklappt mit der guten Ernährung.
Also wenn das ärztlich abgesprochen ist und dann der Arzt das für sinnvoll erachtet, dass man für eine gewisse Zeit irgendwie Calcium oder Zink sich selbst zuführen soll mittels Nahrungsergänzungsmittel, dann ja, aber sonst nicht.
Das waren schon viele Stichworte. Gesunde Ernährung reicht eigentlich, aber man sollte vielleicht im Winter ein bisschen nachhelfen mit Eisen, mit Zink, mit Magnesium und Ähnlichem. Fangen wir zunächst mal an und erklären diesen sperrigen Begriff Nahrungsergänzungsmittel. Dr. Plaumann, was aus medizinischer Sicht versteht man eigentlich darunter?
Also letztendlich sagt der Begriff ja so sperrig, er ist schon das, was er tun soll. Im besten Fall, er soll eine Nahrung ergänzen. Wir verstehen darunter Zubereitungsformen, die man in der Regel als Pille, Kapsel, was auch immer, angeboten bekommt, zu sich nehmen kann und denen in der Regel ein Stoff oder mehrere wenige Stoffe zusammengefasst in relativ hoher Dosierung beinhaltet sind. Also zum Beispiel Vitamine oder eben Spurenelemente, Calcium oder Zink oder Jod oder was es da alles so gibt.
Also Vitamine und Mineralstoffe, genau. In erster Linie ist das, was man als Arzt drunter versteht.
Ja, genau. Mhm.
Nun haben wir Sie als Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale Hamburg hier bei uns, Frau Riemann-Lorenz. Wann sind denn Nahrungsergänzungsmittel, ich sag mal, ein Fall für die Verbraucherberater?
Naja, wir greifen das Interesse der Verbraucher an Nahrungsergänzungsmitteln auf. Wir haben dazu viele Verbraucheranfragen. Wir haben ja auch gehört, jeder Vierte nimmt das. Das heißt, es ist ein großes Thema in der Bevölkerung. Und auch in der Umfrage sah man ja, dass die Meinungen, wie notwendig oder wie überflüssig das sind, weit auseinandergehen. Das heißt, da herrscht große Verunsicherung. Und das greifen wir auf und versuchen wir auch, da Orientierung und Transparenz zu schaffen.
Jetzt hatten wir ja in der Umfrage schon die Aussage, es reicht eigentlich, wenn man sich gesund ernährt, man braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. Diese Aussage ist ja ziemlich radikal, das würde für Sie einen einfachen Job bedeuten. Sie können sagen, lassen Sie die Finger davon, aber es gibt ja offenbar auch Ausnahmen. Wie ist die Lage, Frau Plammann?
Gibt es und gehe ich gleich drauf ein, wobei ich trotzdem nochmal sagen will, diese Aussage war super und ich denke, die können wir beide unterstreichen, weil für die allermeisten Menschen genau das gilt. Ja. Wer gesund ist und sich gesund ernähren kann und auch ein Wissen über gesunde Ernährung, richtige Zubereitung von Lebensmitteln, richtige Lagerung etc. hat, der kann im Normalfall damit gut zurechtkommen und sollte
Warum
es auch.
Warum haben denn Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate, Multivitaminpräparate so eine Konjunktur und das ja nicht erst seit ein paar Jahren?
Genau. Es ist so dieser Wunsch, der daran geknüpft ist, auf relativ einfache Weise, also oft denke ich, ist dieser Wunsch daran geknüpft, auf relativ einfache Weise etwas Gutes für sich zu tun, schnell und kompakt und einfach zu überblicken. Wohingegen eine ausgewogene und gesunde Ernährung ja auch ein bisschen komplex ist, da muss man auch ein bisschen was zu wissen und am Ball bleiben und richtig kochen können und all solche Dinge. Und es ist natürlich ein bisschen leichter, das zum einen so zu machen und zum anderen wird ja auch viel, das ist, denke ich, Ihr Bereich, vor allem viel über die Werbung versprochen, was nicht unbedingt zu halten ist und was über die reine Ernährung.
Jetzt hatten wir ja eine Frau, die da gesagt hat, also wenn das mal nicht so klappt mit der gesunden Ernährung, dann greife ich zu Vitaminpräparaten. Was ist davon zu halten?
Ja, also spiegelt genau das wider, was durch diese Werbestrategien eigentlich vermittelt wird. Ne? Ich muss mich jeden Tag super ausgewogen ernähren, sonst habe ich gleich einen Nährstoffmangel. Das ist sicher nicht der Fall bei dem Lebensmittelangebot, was wir hier in Deutschland haben, bei der Vielfalt und bei dem Lebensmittelangebot. Und der Körper hat auch Reserven. Ne? Also nur weil man sich mal einen Tag schlecht ernährt, hat man keinen Nährstoffmangel. Aber das sind eben häufig so Argumente, die auch von Vertreibern dann benutzt werden. Also das braucht eigentlich jeder mal, wenn er nicht 5-mal am Tag Obst und Gemüse schafft, so nach dem Motto. Und das verunsichert natürlich viele Verbraucher und dann greifen sie zu der vermeintlich einfachen Lösung. Ja.
Wie erkennt man denn einen Nährstoffmangel? Als Arzt, wann wissen Sie, okay, da muss ich jetzt mal wirklich, entweder muss ich die Ernährung umstellen oder muss wirklich Präparate, Nahrungsergänzungsmittel von außen zuführen?
Also es gibt eigentlich zwei Wege erstmal grob, die ich so sehen würde. Also zum einen, wenn ich mit einem Patienten spreche und bestimmte Dinge über seine Vorerkrankung oder seine Vorgeschichte weiß, dann kann ich bestimmte Risiken erkennen, ob er einen Nährstoffmangel entwickeln kann. Wenn ich weiß, dass ein Patient eine Magenoperation hatte oder eine Darmoperation, wenn er eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat oder vegan oder vegetarisch ist. Es gibt ganz viele Hinweise, die auf bestimmte Mangelsituationen hinführen können und dann würde ich gezielt nachhaken und auch untersuchen und gegebenenfalls auch natürlich empfehlen, etwas zu ersetzen. Und der andere Punkt ist, dass Menschen Symptome selber bemerken, sei es, dass sie müde oder schlapp sind. Das ist schon, weil es oft eben Blutarmut und der Eisenmangel oder Vitamin B12-Mangel stecken kann, ein Punkt. Oder dass sie Hautveränderungen, Haarveränderungen bemerken oder, wir hatten das vorhin in Visite, das Kribbeln in Händen und Füßen, also Nervenbeschwerden bemerken können. Also das sind so Symptome, die die Patienten oder die Menschen zu uns führen und wo man auch aufmerksam sein kann und entsprechend nachschauen kann.
Auch da hatten wir jetzt wir können die Beispiele aus der Umfrage ja mal so ein bisschen durchgehen. Den Mann, der sagte, also er fühlt sich müde, hat jetzt Rotkäppchen gekauft und hofft, durch die Eisenzufuhr seine Müdigkeit zu bekämpfen. Was ist davon zu halten?
Naja, bei Müdigkeit fällt eigentlich jedem sofort Eisenmangel ein, aber in der Tat ist der gar nicht so verbreitet. Also wenn man dann Untersuchungen macht, das werden Sie vielleicht bestätigen können, haben gar nicht so viele Leute einen Eisenmangel, denn das kann ja auch an vielen anderen Dingen liegen, dass ich müde bin. Ne? Schlafmangel, stressiger Alltag, was auch immer, viele Belastungen. Es muss nicht immer der Eisenmangel sein und viele Menschen neigen dann aber dazu, weil ihnen Eisen einfällt, einfach ein Präparat zu kaufen und es einzunehmen. Das ist nicht unbedingt ratsam aus unserer Sicht.
Warum nicht?
Weil Eisen einen relativ schmalen Grad hat zwischen guter Wirkung und sinnvoller Zufuhr und auch Überdosierung. Und diese Spanne ist nicht besonders groß. Und eigentlich wird eben empfohlen, wirklich Eisenpräparate nur zu nehmen, wenn Eisenmangel diagnostiziert worden ist.
Kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Wir haben einen ersten Anrufer. Gerd Weber aus Werlte ist bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Weber.
Ja, wünsche ich Ihnen auch, ja.
Ihre Frage, Herr Weber, an uns.
Ja, Frage ist nach Melatonin. Ich leide schon mein Leben lang eigentlich unter Schlafproblemen. Und mir empfahl ein befreundeter Arzt, also nicht mein Hausarzt, sondern ein befreundeter Arzt, empfahl mir Melatonin und sagte, das ist in den USA zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe dann hier in Deutschland, das war im Urlaub in Asien, und ich habe dann hier in Deutschland wieder nachgefragt und die haben also, wurden ziemlich weise und meinten, nein, um Himmels Willen, das ist also ein schweres Beruhigungsmittel. Ich habe dann, als ich wieder in Asien war, habe ich in Thailand, habe ich mir das Zeug gekauft, die haben mir das sofort verkauft und ja, also Wirkung war gering. Besonders gut schlafen konnte ich nicht.
Herr Weber, ich danke Ihnen für diese Aspekte, die ganz wichtig sind, da mal zu fragen, was hier bei uns auf den Markt kommt als Nahrungsergänzungsmittel und was im Ausland auf den Markt kommt. Das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Dieses Beispiel in den USA gibt es das bei uns nicht. Was sagt uns das?
Ja, also es gibt unterschiedliche Regularien, was als Nahrungsergänzungsmittel und was als Arzneimittel gilt in verschiedenen Ländern. Also in den USA, wie gesagt, kann das Melatonin so verkauft werden, bei uns nicht. Bei uns sind Nahrungsergänzungsmittel ja rechtlich gesehen Lebensmittel, also in der gesamten EU, und die bedürfen keines Zulassungsverfahrens, die haben dann aber auch keine Wirksamkeitsprüfung und auch keine Prüfung von Nebenwirkungen. Und deswegen ist das halt so eine ganz andere Definition als jetzt zum Beispiel in den USA, wo das frei verkäuflich ist.
Wenn man das jetzt bewertet aus Verbrauchersicht, sagt sich jetzt der Herr Weber, okay, ich habe das da gekriegt oder auch woanders im Ausland gekriegt. Es ist ja viel besser als hier bei uns in Deutschland, oder ist die Situation hier besser?
Ja, wobei man eben nicht so genau, also ich kann das jetzt auch nicht so genau einschätzen, aber Melatonin ist schon Stoff, der meines Wissens in den Hormonstoffwechsel auch irgendwie eingreift, und ich bin nicht sicher, ob der wirklich so harmlos ist.
Ja, das, Frau Plaumann, was sagen Sie dazu?
Also ich würde auch raten, das mindestens mit dem Hausarzt, aber eher dann auch neurologisch mit zu besprechen, und das gibt therapeutische Ansätze, aber die gehören in eine ärztliche Hand, damit man so in etwa weiß, was passiert, auch was noch sonst eingenommen wird. Das Problem ist ja immer an diesen Dingen, die zusätzlich eingenommen werden, von denen möglicherweise auch die behandelnden Ärzte gar nichts wissen, dass es durchaus Kreuzreaktionen oder eben gesteigerte Nebenwirkungen etc. geben kann.
Wechselwirkung, ne? Wechselwirkung zwischen Nahrungsergänzung und Arzneimitteln, das ist auch ein wichtiges Thema. Genau. Ja.
Nun sagt der Weber ja auch, er fühlt sich oder hat eigentlich gar keine große Wirkung bemerkt. Ist das typisch für Nahrungsergänzungsmittel oder gibt es da subjektiv doch Wohlbefinden? Wie ist da die Lage?
Also das kann man so allgemein, glaube ich, gar nicht sagen. Wenn ich natürlich einen echten Nährstoffmangel habe und nehme dann, zum Beispiel, ich habe einen echten Eisenmangel und ich nehme dann Eisen, dann bessert sich mein Befinden höchstwahrscheinlich. Aber es gibt natürlich auch Substanzen, die ich einnehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel Calcium einnehme, merke ich nicht sofort, dass vielleicht meine Knochendichte besser wird. Also das kann man, glaube ich, so allgemein nicht sagen. Aber wie gesagt, er hat gesagt, er hat gar nichts gemerkt mit dem Schlaf. Ne? Liegt es vielleicht an anderen Dingen als dem Melatoninspiegel.
Nehmen Sie das Präparat immer noch, Herr Weber, und haben Sie mit Ihrem Arzt mal darüber gesprochen?
Nein.
Okay. Ich danke Ihnen für die Hinweise und sage nochmal die Telefonnummer 08000 441777, wenn auch Sie Fragen haben zu Nahrungsergänzungsmitteln, die bei uns eben Lebensmittel sind, keine therapeutische Wirkung haben dürfen, aber trotzdem gibt es ja viele Versprechungen auch. Wir hatten eben das Beispiel Eisen, wo man vorsichtig sein muss. Frau Plaumann, bei welchen Nahrungsergänzungsmitteln ist noch Vorsicht geboten?
Ja, also ich zähle mal so ein paar typische auf. Nicht alles ist immer gleich bedrohlich, aber es gibt durchaus Nebenwirkungen, die man sich einfangen kann. Ein Punkt, der ein bisschen in den Bereich wird nicht mehr empfohlen, gehört, ist Vitamin A und E, was eine Zeit lang als sehr schützend oder krebsverhindernd angesehen wurde. Da ist mittlerweile die Stimmung oder die Erkenntnisse sind anders, dass es zum Teil sogar auch förderlich wirken kann. Davon ist auf jeden Fall Abstand zu nehmen. Und da die Vorstufe von Vitamin A, das Beta-Carotin in ACE-Säften, die man ja gern mal so auch literweise schlucken oder trinken könnte, enthalten, ist das durchaus ein wichtiger Punkt. Dann, ich finde das mit dem Eisen ganz wichtigen Hinweis, auch etwas, was durchaus zu bedenken ist, ist Jod. weil es Schilddrüsenerkrankungen gibt, die nicht eine Jodüberdosierung vertragen können. Auch da wäre immer ein ärztlicher Rat einzuziehen. Das gilt auch für Fluorid-Tabletten. Das gilt für Vitamin D.
Ja, nun sagen Sie, so nennen einzelne Präparate. Mm. Was ist denn mit dem berühmten Multivitaminsaft oder den Multivitaminkapseln, die sozusagen einmal den ganzen Cocktail haben, wo man auch sagt, also die sollen so eine Depotwirkung im Körper auch haben, dass der Körper sich das nach und nach nimmt?
Das stimmt ja nicht für alle. Also die Vitamine, die wasserlöslich sind, werden auch, wenn sie in ausreichender Menge vorhanden sind, der Überschuss ausgeschieden. Also eine Depotwirkung für alle Vitamine, die man sich sozusagen für schlechte Zeiten anlegen kann, besteht nicht, sondern nur für einzelne, wie zum Beispiel Vitamin B12. Das ist ein Klassiker für Depot oder auch ein Eisenspeicher hat der Körper. Aber ansonsten ist das auch etwas, was durchrauscht.
Gibt es noch ein paar mehr Beispiele, wenn Sie uns anrufen wollen, wissen wollen, was Sie nehmen können oder lieber nicht nehmen sollten an Nahrungsergänzungsmitteln. 08000441777 ist unsere Telefonnummer hier. Zink und Magnesium im Winter zur Stärkung des Immunsystems. Das hört man ganz oft auch in Apotheken, wenn man sich beraten lässt. Also sollte man zugreifen oder schadet man seinem Körper?
Es ist ein bisschen das Problem mit diesen Gesundheitsaussagen, auf die wir ja schon mal gekommen sind. Also natürlich hat Zink im Stoffwechsel eine Funktion im Immunsystem beispielsweise. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass ich das über Nahrungsergänzungsmittel zuführen soll oder muss, um diese Wirkung zu erhalten, sondern Zink ist natürlich auch in vielen Lebensmitteln enthalten. Und diese Idee, viel hilft viel oder mehr ist besser, ist gerade bei Spurenelementen, das haben Sie auch schon angedeutet, nicht unbedingt richtig. Und ich glaube, ein Aspekt, der auch viel zu wenig beachtet wird, ist auch die Wechselwirkung zwischen Präparaten, die ich einnehme. Also wenn ich zum Beispiel lange hochdosiert Magnesium nehme, dann kann das Einfluss nehmen auf den Stoffwechsel von Zink oder Calcium, weil die zum Teil die gleichen Transportwege in den Körper haben oder sich gegenseitig im Gewebe verdrängen. Das gilt jetzt auch zum Beispiel dieses Beta-Carotin-Problem, was Sie erwähnt hatten. Also ich glaube, dass das nicht unbedingt nur, weil eine bewiesene Wirkung da ist, die auch in Gesundheitsaussagen festgelegt ist, wie hat eine Funktion im Immunsystem gleichbedeutend sein soll mit, muss ich auch einnehmen. Das ist, glaube ich, ein fundamentaler Irrtum.
Es gibt ja auch so die These bei uns, dass wir durch den Stress, den wir haben in unserer Gesellschaft, eigentlich alle und auch durch die hohe Anzahl und den hohen Anteil von fertigen, vorgefertigten Lebensmitteln alle latent unter Vitamin- und Nährstoffmangel leiden. Mhm. Was ist da dran?
Wir haben eine Situation hier, insbesondere auch bei uns, wo wir so gut ernährt sind oder uns so gut ernähren könnten, wie ihr eigentlich nie zuvor wahrscheinlich. Und die Lebensmittel sind nicht vitaminärmer als früher. Das muss man ganz klar sagen. Wenn Lebensmittel Vitamine verlieren, liegt es eher an einer möglicherweise nicht günstigen oder falschen Lagerung oder Zubereitung, sodass da sicherlich eine Vermittlung von Wissen hilfreich ist. Aber grundsätzlich ist es möglich, sich, wenn man sich ausgewogen ernährt, ausreichend zu ernähren. Und alle Dinge sind in ausreichender Form auch vorhanden. Und das würde ich auch, was den Winter betrifft, sagen. Also wenn Patienten mir diese Frage stellen, dann hole ich als erstes eine Liste der zinkhaltigen Lebensmittel heraus und sage, daran können Sie sich schon mal orientieren, das weiß man ja nicht unbedingt, wo Zink vielleicht drin ist, und das ist in jedem Fall immer hilfreicher und dann wird es auch reichen.
Wie sieht es denn aus mit Vitamin D in dunkler Jahreszeit?
Großes Fragezeichen, weil ich denke, da werden uns die nächsten Jahre noch Klärung bringen, was die wissenschaftliche Situation tatsächlich betrifft. Wenn Sie die Bevölkerung durchtesten, dann haben sehr, sehr viele Menschen einen Vitamin-D-Mangel, wenn man die Laborreferenzwerte zugrunde legt. Das heißt, wir sind eigentlich fast alle unterversorgt. Inwieweit das wirklich eine Relevanz hat, ist letztendlich im Moment, denke ich, einfach durch Studien in der Klärung. In der dunklen Jahreszeit ist es auf jeden Fall prekärer, weil wir Vitamin-D unter Sonneneinstrahlung selber bilden können. Und wenn die Sonne nicht da ist, dann ist es entsprechend weniger. Da kann es hilfreich sein.
Ist das denn eine der berühmten Ausnahmen, wo Sie als Ärztin sagen, also da helfen Vitamin-D-Präparate, die nehmen Sie euch?
Also ich will mal so sagen, wir empfehlen es, das muss man ehrlicherweise schon sagen. Und zwar vor allem, weil es eine durchaus Empfehlung oder durchaus Ergebnisse gibt, dass es an bestimmten Stellen helfen kann. und man eine Überdosierung relativ schwer hinbekommt. Das heißt, es schadet auch nicht unbedingt. Tatsächlich aber wird es überwiegend eigentlich nach wie vor nur für die Osteoporose-Therapie empfohlen. Das muss man ganz klar so sagen. Jedoch gibt es wirklich viele Leute, die auch einen sehr niedrigen Spiegel haben. Übrigens auch vor allem sehr adipöse Menschen oft. Und da empfehlen wir es schon. Ja.
Wir haben einen weiteren Hörer oder Hörerin am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ihr Name und verraten Sie uns, welche Frage Sie an uns haben.
Mein Name ist Gabriele Nowak und ich habe einen ganz niedrigen Kaliumspiegel.
Und wollen jetzt wissen, ob Sie Kaliumpräparat nehmen sollen oder haben Sie eines empfohlen bekommen vom Arzt?
Ja, ich habe dieses Kalinur bekommen von meiner Ärztin. Ich hatte so Herzrhythmusstörungen und war damit auch im Krankenhaus. Und nun ist meine Frage, also das soll ja auch nicht so ganz ungefährlich sein. Ich habe im Anfang jeden Tag eine Brausetablette genommen und jetzt jeden zweiten Tag. Und nun ist meine Frage, ob ich das nicht so mit über den normalen, die normale Zufuhr wie Bananen und Schokolade, ob ich das da nicht mit ausgleichen kann.
Die Frage reiche ich mal weiter an die Ärztin, die nickt schon.
Ich nicke nur, weil das eine Frage für mich ist, genau. Okay. Also Frau Nowak, die Frage ist super, vor allem, weil sie einen ganz wichtigen Punkt nochmal berührt, nämlich, dass das Kalium etwas ist, was zwingend und immer in ärztliche Hand gehört, so wie sie es ja auch schon begonnen haben. Und das ist etwas, was auf keinen Fall in der Selbstmedikation bleiben sollte, weil eine Unter- oder Überversorgung mit Kalium beides lebensgefährlich sein kann und Sie da in guter Beratung sind und insofern auch das bitte unbedingt mit den von Ihrer Ärztin empfohlenen Präparaten fortführen sollten unter engmaschiger Kontrolle. Das ist sicherlich auch so mit ihm besprochen worden, denn für diesen Kaliummangel wird es Gründe geben und da ist auch eine bestimmte Menge an Ersatz notwendig. Das sollte gesteuert erfolgen. Und da ist auch das Kalium gar nicht aus meiner Sicht ein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein notwendiges Medikament tatsächlich.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Nowak. Und Christel Bahr ist auch am Telefon aus Bergen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Das war das Vitamin D. Und zwar hat man mir vor 3 Jahren der Orthopäde gesagt, also ich hatte dann noch keine Osteoporose, aber ich sollte Vitamin D und Calcium zu mir nehmen. Vitamin D, eine Tablette, eine Tausender. Und das habe ich gemacht. Und ich habe jetzt am Freitag mein Blut untersuchen lassen und hat mit meiner Ärztin gesprochen. Also ich möchte mal wissen, wie mein Vitamin-D-Spiegel ist. Und ich habe gestern angerufen und da hat man mir gesagt, er wäre sehr gut. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat mir die Sprechstunde hilft gesagt, 146, gibt es so einen Wert oder wie?
Ja, ein super Wert. Genau.
Wie hoch darf er denn sein oder sollte er sein?
Nach oben hin weiß ich gar nicht, muss ich Ihnen gestehen, ob es da, nee.
Der normal ist der, 50. Ne?
Genau. Na, Sie sind jedenfalls super versorgt, das muss man ganz klar sagen.
Ich bin ganz aufgeregt. Gehe nicht so viel in die Sonne, weil ich die nicht vertrage, weil mir das zu heiß ist. Also deswegen, er hatte gesagt, ich sollte das auf jeden Fall nehmen und das nehme ich jetzt 3 Jahre kontinuierlich. Mhm. Also das ist ein sehr guter Wert.
Kann man denn, Frau Blaumann, mit dem auch was falsch machen? Also sagen, man hat da zu viel von genommen, die Werte sind gut, um sich vor Osteoporose zu schützen, aber ich schade ansonsten vielleicht meinem Herzen?
Ich will ganz kurz nochmal, weil die Dame eben etwas erwähnt hat, was ich vorhin nicht ausführlich genug gesagt habe, ganz kurz ergänzen. Sie hat natürlich recht, nicht nur die Osteoporose-Therapie, sondern gerade ältere Menschen, die vielleicht weniger Vitamin-D-haltige Nahrung zu sich nehmen und eine kalziumhaltige Nahrung und nicht so viel rausgehen, für die ist das in der Tat wichtig. Nicht nur Therapie, sondern auch Prävention. Vielen Dank, das war eine gute Ergänzung. Und mit dem Vitamin D ist es so, ich sagte das, glaube ich, gerade eben schon, dass man eine echte Vitamin D-Überdosierung nicht so gut hinbekommt, aber man sollte auch das unter ärztlicher Kontrolle insofern machen, als man den Kalziumspiegel überwachen muss. Mhm. Und wenn der Kalziumspiegel unter der Vitamin D-Gabe stark ansteigt, dann kann es in der Tat auch Herzprobleme geben.
Wir haben gerade ein paar technische Dinge, die wir hier erklären müssen, aber das soll uns weiter nicht stören, auch die Fragen zu beantworten. Stichwort ältere Menschen, was Sie gerade angesprochen haben. Ist denn bei älteren Menschen die Wahrscheinlichkeit größer, dass man sich mit Vitaminpräparaten oder mit Mineralstoffpräparaten Gutes tut? Oder kann man das so nicht sagen.
Also es ist wahrscheinlicher, dass Mangelerscheinungen auftreten. Zum einen, weil ältere Menschen oft einfach weniger an Ernährung oder Nahrungsmenge zu sich nehmen. Und wenn diese Nahrung dann nicht eine hohe Nährstoffdichte hat, dann kann es zum Mangel kommen. Das ist das eine. Vorhin in Visite hatten wir die Dame, die nicht so gerne Fleisch isst. Oder es ist einfach der Appetit nicht mehr so gut oder es kann nicht mehr so gut gekaut werden. Da wäre das zum Beispiel sinnvoll, wenn man vorher geguckt hat, was fehlt denn. Und der andere Punkt ist, dass bestimmte Dinge tatsächlich nicht mehr ganz so gut aufgenommen werden über den Darm. Das Vitamin B12 kann durchaus mal, ohne dass jetzt eine schwere Erkrankung dahinter liegt, auch einfach niedriger sein. Und auch dann wäre es wichtig zu ergänzen. Aber Weg ist immer mit dem Menschen sprechen, gucken, was ist, ins Blut mal gucken und schauen, wie ernährt sich der Mensch. Also Ernährungsprotokoll und dann rechnen, wie viel nimmt er dann am Tag oder in der Woche an Vitamin D und Calcium und Vitamin B12 etc.
Viele Apotheker würden ja auch sagen, also kommen Sie zu uns und wir beraten Sie, reicht das?
Mir würde es nicht reichen.
Okay, also besser immer nochmal nachfragen. Ja. Ich sage schon mal die Telefonnummer für weitere Anrufe. Vielen Dank an Frau Bahr. 08000441777. Es gibt aber auch Menschen, die uns gemailt haben und meine Kollegin Silvia Buckel ist mit Fragen im Studio.
Genau, ich möchte mal mit das anfangen, was Sie, glaube ich, jetzt noch nicht so hier auf dem Schirm hatten. Das sind die Getreide und Pseudogetreide. Und da auch so bestimmte Ergänzungsmittel, die als Superfoods oder Nahrungsmittel, die so gelten. Susanne Ludwig aus Hamburg fragt nach Weizengraspulver. Das wird ja aus getrockneten Halmen hergestellt. Wie sinnvoll ist das als Nahrungsergänzung? Und Gudrun Mielke aus Kiel möchte etwas zur Qualität und Wirkung von Chiasamen wissen.
Ja, das sind in der Tat die sogenannten Superfoods. Oft werden da einzelne Nährstoffe rausgestellt, die in den Samen, jetzt zum Beispiel den Chiasamen, besonders drin sein sollen. Zum Beispiel ballaststoffreich ist es und hat auch Omega-3-Fettsäuren, pflanzliche. Und dann wird es als Superfood vermarktet, häufig auch sehr teuer. In der Tat muss man sagen, dass man diese Nährstoffe häufig aber auch in heimischen Lebensmitteln findet, wie jetzt zum Beispiel in Leinsaat. Der hat auch Ballaststoffe und Rapsöl und Walnüsse haben auch Omega-3-Fettsäuren. Da braucht man vielleicht nicht unbedingt auf Chiasamen zurückgreifen. Man kann das natürlich tun, aber man sollte sich jetzt auf keinen Fall irgendwelche Heil- oder Superwirkungen davon versprechen. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Und bei dem Weizengras, da müsste man jetzt im Detail mal gucken, wie viel ist da überhaupt drin und wie viel nehme ich denn dann davon? Ne? Und dann ist es ein Pulver, dann ist es ja auch eigentlich kein natürliches Lebensmittel mehr. Auch das sollte man vielleicht bedenken, wenn man Weizengraspulver kauft.
Ich habe eine Nachfrage zu den Chiasamen. Da wird ja immer gesagt, man darf da maximal eine bestimmte Menge pro Tag nehmen, darf das nicht überschreiten. Warum?
Also soviel ich weiß, gibt es da mögliche Wechselwirkungen mit Medikamenten zum Beispiel, mit blutdrucksenkenden Mitteln, glaube ich. Also sozusagen, dass man da eine gewisse Regulierung haben will und nicht zu viel davon nehmen sollte, ja.
Okay. Mhm. Gut, über Vitamin D ist schon, glaube ich, gesprochen worden. Ne? Es gibt trotzdem eine Hörermail, die ich ganz interessant finde, denn da ist bei einem Hörer wohl tatsächlich festgestellt worden, er habe einen sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel und der eine Arzt sagt, ja, unbedingt was einnehmen und der andere sagt, nee, das ist total übertrieben. Also was ist denn jetzt richtig, möchte der Hörer gerne wissen.
Und das spiegelt die aktuelle Situation wieder. Ja. Wir wissen es schlicht noch nicht. Also wenn, ich sagte das ja auch gerade eben schon, wenn der Spiegel wirklich sehr niedrig ist und es schadet ja auch nicht unbedingt, dann zu ersetzen, dann tun wir das auch. Aber letztendlich gibt es für viele offene Fragen im Moment, was macht Vitamin D, wo hilft es uns, wo schützt es? Noch sehr viele offene Fragen, das muss man sagen.
Okay, ein bisschen damit zusammenhängt, das wird auch oft als Komplex oder sowas gesehen von Hörern. Kein Natschke aus Möllenhagen hat chronischen Mangel an Eisen, Vitamin D und Folsäure. Ist immer müde und vergesslich und, Entschuldigung, Kathi Natschke ist eine Hörerin, sie will wissen, was sie dagegen tun kann. Hilft denn da ein Präparat, wo sie sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt?
Es wären mehrere Präparate. Kann gut sein. Die Frage ist, warum hat sie das? Das müsste zunächst geklärt werden. Und dann muss geguckt werden, gibt es eine Ursache, die man beheben kann? Das wäre ja erstmal der günstigere Weg. Und auch der natürlichere gibt, ist vielleicht eine Erkrankung, eine Darmentzündung oder was es auch immer geben kann dahinter. Oder die Ernährungsform, die sie wählt. Und erst dann würde man über einen Ersatz nachdenken.
Mhm. Dann haben wir auch so ein bisschen was aus der Kategorie Exotisches. Also für mich hört es sich jetzt exotisch an. Ingrid Eichmeier interessiert sich für Katzenklaue und sie meint, das hilft zur Stärkung des Immunsystems. Sie möchte aber schon auch wissen, ob das Nebenwirkungen hat und was da kontraindiziert ist, also wann man das meiden sollte.
Das ist für mich auch exotisch.
Da muss ich passen.
Müssen sie beiden passen. Okay, gut. Vielleicht ist es ja auch schon eine Antwort. Viele Hörer fragen betreffen auch Magnesium. Wir hatten es schon in der Umfrage, und die ich ja auch gemacht habe. Und da habe ich das einfach oft auch gehört. Braucht man das? Also es gibt ja viele Menschen, die das einfach so täglich nehmen, so wie sie Zähne putzen, so 400 Milligramm Magnesium mal am Abend. Braucht man das, wenn man viel Sport macht und Stress hat oder beides vielleicht?
Viel Sport, also wenn man wirklich viel Sport macht, dann auf jeden Fall. Stress würde ich sagen eher nicht. Es gibt schon viele Menschen, die eine muskuläre Krampfneigung haben, wo es hilft. Oft ist es auch in der Schwangerschaft der Fall. Da muss man dann wieder sehr genau aufpassen, wie viel man empfiehlt. Also auch eine Schwangere sollte nicht einfach das so nehmen, sondern sich mit ihrem Frauenarzt, ihrer Frauenärztin beraten. Wir geben es übrigens, ich bin ja auch noch Diabetologin, wir geben es übrigens sehr häufig bei den Diabetikern, die auch häufig eine Krampfneigung, vor allem in den Füßen und in den unteren, also in den Waden haben. Das ist sehr quälend, vor allem nachts. Und da kann auch Magnesium und auch zum Teil relativ hochdosiert helfen. Ja, auf jeden Fall.
Okay. Dann noch eine grundsätzliche Frage, so wenn man denn was nimmt, sind die Präparate, die man so im Supermarkt oder Drogeriemarkt bekommt, sind die qualitativ genauso gut wie die, die man in der Apotheke bekommt?
Ja, wenn sie genauso dosiert sind, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie auch genauso gut sind. Also natürlich gibt es auch unterschiedliche, sage ich mal, Wirkstoffverbindungen, die zum Teil besser oder schlechter aufgenommen werden. Aber das ist für Nahrungsergänzungsmittel auch in der Nahrungsergänzungsmittelverordnung festgelegt, welche Substanzkombinationen da zugelassen sind, also welche, die dann auch vom Körper aufgenommen werden. Also im Prinzip schon, aber letztlich ist es auch relativ schwierig, glaube ich, für Verbraucher, wirklich genau identische, vergleichbare Präparate zu finden, weil letztlich kann ja jeder Hersteller die Mischung, was er da reintut, selber sozusagen festlegen. Wenn es jetzt ein Einzelpräparat ist, ist es wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich oder gleich. Aber wenn es so Multipräparate sind, dann sind die Dosierungen verschieden und die Nährstoffe verschieden, die drin sind. Da fällt der Vergleich vielleicht auch nicht so leicht.
Dann noch speziell zu einer Krankheit, also Glaukom, vielleicht erklären Sie das kurz als Medizinerin?
Als erhöhter Augeninnendruck.
Genau.
Grüner Star auch.
Genau, da wird ja Vitamin E zusätzlich empfohlen, schreibt uns ein Hörer aus Hildesheim. Wie viel sollte man da nehmen?
Auch da muss ich peinlicherweise sagen, das würde ich meinen Augenarzt fragen. Ich weiß es als Internistin leider nicht. Das tut mir leid.
Okay, aber das fällt dann so in die Kategorie, ja, also es gibt Krankheiten, wo man schon bestimmte...
ich will mal ergänzen, ich weiß nicht, ob es beim Glaukom hilft, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich will es nicht ausschließen. Augenarzt bitte fragen.
Genau. Ja.
Was mir auffällt, ist, dass Sie oft ansprechen, ja, eigentlich so ganz genau wissen wir das nicht. Es fehlen eigentlich Studien zu Nahrungsergänzungsmitteln. Wie viel weiß man genau? Es gibt einige, wo man die Wirkung von Vitamin A oder Beta-Carotin untersucht hat oder auch von Selen mal. Aber wie viele der Nahrungsergänzungsmittel, die bei uns auf dem Markt sind und verabreicht werden dürfen, sind denn wirklich richtig getestet?
Ich glaube, das ist was für Sie fast ein bisschen mehr, genau.
Ja, also das ist, Sie haben schon einige angesprochen jetzt. Ne? Es gab große Studien, die auch über eine lange Zeit gelaufen sind, zum Beispiel mit Vitamin E oder mit Selen, von denen man sich bestimmte positive Wirkungen versprochen hat, die wirklich auch an einer großen Anzahl an Leuten getestet worden sind und wo man eigentlich immer festgestellt hat, es bringt letztlich nicht viel oder es hat sogar auch schädliche Nebenwirkungen. Sie hatten schon Beta-Carotin bei den Rauchern angesprochen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass eine hohe Seleneinnahme Diabetes fördern kann. Die Studien sind zum Teil deswegen auch abgebrochen worden. Und der Punkt ist, dass ja eigentlich die Nahrungsergänzungen, die auf dem Markt sind, so gar nicht getestet werden müssen. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Das sind ja Lebensmittel im rechtlichen Sinne bei uns. Die brauchen überhaupt keine Wirksamkeitsprüfung, sondern man sagt, ich weiß halt, die Health-Claims, die es jetzt gibt, Vitamin C hat eine Funktion im Immunsystem, Calcium hat eine Funktion beim Knochenaufbau, das darf ich dann behaupten. Das muss ich auch als Hersteller gar nicht testen. Was anderes ist es, wenn ich es eben so therapeutisch angehe. Ne? Wenn ich sage, ich sage jetzt Menschen mit einer erhöhten, was weiß ich, Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sollen jetzt über Jahre Selen schlucken, wie das in diesen Studien war. Und wir nehmen an, dass es hilft. Und dann kommt was anderes raus. Und deswegen ist es auch diese, was Sie schon ansprachen, diese Unsicherheit, die bei Vitamin D besteht. Also bei Vitamin D gibt es gute Studien, die zeigen, dass es bei älteren Menschen hilft gegen Stürze und gegen Frakturen. Aber alle anderen Wirkungen wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, die sind eben noch nicht gut belegt, weil es die Studien nicht gibt.
Vielleicht, oder uneinheitlich. Genau, vielen Dank.
Eine kurze Sache, ja? Weil da geht es um die Informationslage. Das habe ich in der Umfrage festgestellt und zeigt sich jetzt auch wieder in den Mails, dass einfach viele sagen, das habe ich irgendwie mal gehört und seitdem nehme ich das oder mache ich das. Und es kommt schon so rüber, dass das jetzt nicht nur Werbung ist. Denken Sie, das sind nur Werbebotschaften, auf die die Hörer da nicht eingehen sollten? Oder wem sollen Sie denn da eigentlich vertrauen?
Das weiß ich jetzt ja nicht, wo die ihre Informationen dann her hatten, wenn es nicht Werbung war. Also ich glaube, ein großes Missverständnis ist, glaube ich, einmal, dass man unterscheiden muss die Nährstoffwirkung, die natürlich Nährstoffe haben. Ja, also Calcium ist natürlich wichtig, damit der Knochen aufgebaut werden können. Und darüber hinausgehende Wirkung, zum Beispiel im präventiven Bereich, wie wir das jetzt bei Vitamin D diskutieren. Ne, man braucht diese hohen Werte nicht unbedingt, um keinen Vitamin D-Mangel zu bekommen, aber vielleicht um mögliche vorbeugende Wirkungen zu erzielen. Und das zu beweisen, dass da muss es sehr große Studien geben und die gibt es zum Teil eben in der Qualität nicht. Und wo die Leute jetzt ihre Informationen herhaben, also ich glaube, das Internet ist ein Riesenmarkt für alle möglichen Behauptungen und ja, also aus meiner Sicht ist es natürlich wichtig zu gucken, dass man sich nicht nur auf Herstellerseiten tummelt oder auf Seiten, die bestimmte Interessen haben, sondern versucht, an Informationen zu kommen, die von Organisationen stammen, die eben keine Verkaufsinteressen haben.
Auch das Bundesamt für Risikobewertung ist da ja eine ganz gute Adresse, was auf seiner Internetseite viele Informationen auch hat. Und vielleicht kann man auch dazu noch sagen, dass ja eine ganze Zeit lang auch Vitaminpräparate wirklich empfohlen wurden, auch von Ärzten empfohlen wurden, bis es dann in den 90er Jahren ja die ersten Studien gab, die wirklich belegt haben, Vitaminpräparate können im Gegenteil statt vor Krebs zu schützen, sogar eine Krebserkrankung fördern. Und es inzwischen ja viele sogenannte Metastudien gegeben hat, die dann sozusagen geguckt haben, welche Studien gibt es dazu und dass die alle den gleichen Trend haben und inzwischen eben vor Vitaminpräparaten auch gewarnt wird. Das hat sich ja gewandelt, aber in den Köpfen ist eben vieler noch, auch in den Köpfen vielleicht vieler Ärzte, die das aus ihrer eigenen Zeit noch kennen, dass es mal positiv besetzt war und hinzu kommen die Werbebotschaften.
Naja, und man muss vielleicht einfach sagen, es ist ein Unterschied, ob ich meine Vitamine und Nährstoffe aus der Nahrung nehme, sowohl von dem Eingebundensein in ein Spektrum anderer Nährstoffe, aber auch von der Dosis. Also diese Studien, die gemacht worden sind, die sind ja mit Dosierungen gemacht worden, die ich über die Nahrung niemals erreichen würde. Und in dem Moment hat dieser Stoff nicht mehr nur Nährstofffunktion, sondern sogenannte pharmakologische Wirkung im Stoffwechsel. Und dann sieht man eben, dass dann auch, wenn es Wirkungen gibt, auch Nebenwirkungen da sind, genau wie bei Arzneimitteln.
Vielleicht an der Stelle, was ganz gut passt, es gibt auch das eine Information, die auf der Internetseite vom Bundesinstitut für Risikobewertung zu finden ist. Geschätzt 10.000 verschiedene Nährstoffe mit Einfluss auf das Wohlbefinden und viele davon seien noch unbekannt, heißt es. Also von daher kann man sich vorstellen, dass viele Wechselwirkungen eben auch unbekannt sind. Ja. Wir haben zwei Hörer, die eine Weile jetzt schon warten bei uns und die Rufnummer 08000441777 gewählt haben. Unter anderem Heinrich Roos aus München. Schönen guten Abend, Herr Roos.
Ja, guten Abend.
Ihre Frage an uns, Herr Roos.
Ich nehme die Omega-3-Omega-6-Kapseln jeden Tag und auch einen halben Teelöffel Magnesiumpulver, um das Durchschlafen zu sichern.
Und Sie wollen jetzt wissen, ob das gut ist?
Ja, ob das möglicherweise unerwartete Nebenwirkungen erzeugen könnte.
Ich reiche die Frage mal weiter, Frau Plaumann oder auch Frau Riemann-Lorenz.
Also zum einen ist die Frage zu klären, ob Sie sonst noch etwas einnehmen, das ganz grundsätzlich gesagt, aber Sie machen damit erstmal, ich weiß nicht, was für eine Menge Magnesium in Ihrem halben Teelöffel enthalten ist, das müsste man vielleicht nochmal gucken, wie viel Milligramm da drin sind, aber mit den Omega-3 und 6 Fettsäuren machen Sie nichts falsch, da tun Sie Ihrem Fettstoffwechsel und Ihrem Herz-Kreislauf-Risiko was Gutes. Wenn Ihnen das zum Durchschlafen verhilft, ist das auch okay. Aber wie gesagt, das alles immer so ein bisschen unter der Vorausgabe, dass ich nicht weiß, was Sie sonst noch einnehmen und wie gesund oder wie krank Sie sonst sind.
Mein Blutbild ist in Ordnung. Mhm.
Blutbild ist ein wichtiger Indikator auch für Sie als Ärztin zu gucken, ob alles rechtmäßig ist, oder?
Ja, wobei man muss sagen, man kriegt ja immer nur die Frage beantwortet, die man an die Blutuntersuchung stellt. Also insofern ist das keine Pauschalbeurteilung möglich, dass jemand ganz gesund ist, wenn das Blutbild in Ordnung ist. Das ist ja die Frage, was ist untersucht worden. Von daher bin ich so ein bisschen vorsichtig, aber ich denke, dass an dem, was Sie gerade geschildert haben, ist nichts zu kritisieren, und wenn es Ihnen zum Schlafen hilft, ist es gut, wobei das kein klassisches, das würde ich nicht klassisch zum Schlafen empfehlen. Das hat eher in anderen Bereichen, Herz-Kreislauf, seine positiven Wirkungen.
Nämlich?
Naja, Omega-3-Fettsäuren wirken eben auf den Fettstoffwechsel und auf das Corona- oder auf das Gefäßverkalkungsrisiko günstig ein. Deswegen werden Sie ja auch durchaus entsprechend diese Empfehlung zu fetten Seefisch in der Ernährung oder auch Nüsse und Saaten zu sich zu nehmen, auch mit empfohlen.
Mhm. Okay, also kein Grund erstmal zur Sorge. Mhm. Herr Roos, ich danke Ihnen für die Antwort und gehe zu Frau Winterhoff nach Hamburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ihre Frage an uns, Frau Winterhoff.
Ja, und zwar, ich habe vor ca. 30 Jahren Gürtelrose gehabt und habe dann immer Vitamin B12 Spritzen bekommen. So, und dann irgendwann bekam ich Aciclovir, ein Virostatikum, und leider verstarb damals mein Arzt, der mir diese Spritzen verordnet hat, und ich habe dann nie wieder welche bekommen. Immer nur dieses Aciclovir. Und irgendwann habe ich gedacht, so, und jetzt kaufe ich mir mal Vitamin B12, nämlich von Aptai. Und das nehme ich jetzt seit 3 Monaten, und ich habe seitdem keine Beschwerden mehr, weil ich sonst, wenn ich dieses Aciclovir nicht genommen habe, binnen 3 Tage sofort wieder ein Herpes bekommen, nämlich den Herpesvirus. Bekam ich immer auf der rechten Seite am Po, sag ich mal. Und es war mir sehr schmerzhaft. Und seitdem ich das nehme, habe ich keine Probleme mehr. Kann das sein, dass das nur von diesem Vitamin B12 kommt?
Frau Plaumann, ich glaube, die Frage geht an Sie.
Ja, die Frage geht an mich. Und ich würde abklären, wie Ihr Vitamin B12-Spiegel ist. Das kann man messen, tatsächlich ganz einfach im Blut. Wenn der in Ordnung ist, dann brauchen Sie nichts Zusätzliches, denn dann gibt es durch eine zusätzliche Gabe keinen schützenden Effekt. Haben Sie denn das Aciclovir täglich als Tablette eingenommen?
Täglich. Jeden Tag. Okay. Und und ich habe, wie gesagt, also ich habe dann irgendwann gedacht, so, okay, jetzt versuche ich mal mit Vitamin. Das kam mir irgendwann, wie gesagt, ich habe mal immer irgendwann diese Spritze bekommen. Mhm. Und habe es einfach mal versucht und bin dann in einen Drohmarkt und habe mir das Vitamin B12 in der Teil gekauft. Mhm. Ich habe gesagt, ich versuche es einfach mal, und es funktioniert. Ja. Und ich muss mir diese Chemie nicht mehr jeden Tag antun. Ja. Und ich finde es, eigentlich sehr interessant, weil ich denke mal, es gibt Millionen von Menschen, die ein Herpesvirus haben, nämlich Herpes Zoster oder den Virus an der Lippe. Und das ist vielleicht ein Versuch wert, dass man das machen könnte, mal ausprobiert.
Aber vielleicht ist das auch nur, das gebe ich zu bedenken, nur eine zufällige Beobachtung in gewisser Weise. Also letztendlich gibt es keinen Zusammenhang, erstmal aus ärztlicher Sicht, aus den Dingen, die Sie beobachten, dass es Ihnen hilft, ist natürlich wunderbar. Aber man muss die Frage sich stellen, warum haben Sie so häufig einen Herpes? Und letztendlich ist das vielleicht eine Frage, die Sie nochmal an Ihren Hausarzt richten sollten. Gibt es vielleicht einen Grund, weswegen Sie abwehrgeschwächt sind? Und dann muss man eher an dem Punkt ansetzen.
Ne? Ja.
Denn man hat als gesunder Mensch eigentlich nicht ständig eine Herpesinfektion oder eine Gürtelrose, sodass man da nochmal gucken sollte, bevor man so in der Selbstmedikation so ein bisschen ist und vielleicht was übersehen wird.
Kann dem B12-Präparat, kann das denn schaden, wenn man das überdosiert?
Nein, das wird ausgeschieden, die Über- dosierte Menge. Okay.
Vielen Dank an Sie, Frau Winterhoff. Und ich gehe zu Nadine Kleinen aus Recklinghausen. Schönen guten Abend, Frau Kleinen.
Ja, guten Abend. Ich habe auch eine, ja, ich habe auch eine Frage. Und zwar habe ich das, was mir schon in, ich sag mal, relativ kurzer Zeit zwei Zähne abgebrochen sind oder abgebröckelt sind. Und ich würde gerne mal wissen, ob Calcium oder Vitamin D zur Stärkung der Zähne hilft oder auch irgendwas anderes.
Die Frage gehe ich auch wieder an die Medizinerin, Frau Dr. Blaumann.
Calcium grundsätzlich ja, aber über Jahre und Jahrzehnte, nicht kurzfristig. Und insofern ist in diesem Fall die Frage an den Zahnarzt, wie ist Ihre Zahnsubstanz? Aber nicht in einer kurzen Situation, dass Sie sozusagen jetzt eine Weile Calcium einnehmen und dann weitere Zähne gerettet werden könnten, falls Sie in Gefahr wären. Das wird so einfach nicht gelingen. Und dasselbe gilt auch für Vitamin D. Das sind Dinge, die sich über Jahre, also unsere Knochen, unsere Zähne, über Jahre aufbauen, sozusagen in ihrer Kalzifizierung, in ihrem Kalkgehalt und eben auch wieder abnehmen können. Bei den Knochen weiß ich es, bei den Zähnen, ich bin keine Zahnärztin, kann ich nicht ganz so viel dazu sagen. Aber da würde ich auch raten, dass Sie tatsächlich Ihren Zahnarzt, Ihre Zahnärztin auch nochmal zur Rate ziehen und die Mundgesundheit überprüfen lassen.
Gibt es Alternativen vielleicht, irgendwelche Mittel, die da helfen könnten?
Diagnostik. Erstmal, also ich würde wirklich raten, wenn Sie nicht beim Zahnarzt waren, lassen Sie gucken, schauen, wie ist Ihre Mundgesundheit bestellt. Gibt es andere Gründe, weswegen die Zähne abgebrochen sind? Da gibt es letztendlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht rauchen oder. Es gibt viele verschiedene Punkte.
Ja.
Genau, also
ich rauche auch, ja.
Genau, also letztendlich, es mag andere Möglichkeiten geben, aber das ist schwer so am Telefon zu klären. Es sollte jemand in Ihren Mund schauen sozusagen und das mit Ihnen gemeinsam dann besprechen.
Okay, das ist der Tipp von uns. Frau Klein, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und es ist ein weiterer Hörer oder Hörerin in der Leitung. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hier ist Punge.
Frau Punge.
Ja.
Ihre Frage an uns.
Ich habe ein Problem und zwar habe ich einen 4 cm großen Zwerchfellbruch und brauche da jeden Morgen Omeprazol, um dass ich kein Sodbrennen bekomme, also keinen Reflux bekomme. Und jetzt habe ich gehört in der NDR-Visite, dass dieser Magensäurehemmer diese Aufnahme von Vitamin B12 speziell und auch vielleicht Eisen verhindert oder blockiert. Sodass mir also dann praktisch kontraproduktiv, ich arbeite, ich kann also mit der Nahrung auch, das wird nicht verwertet. Und was kann man da machen? Diese Tablette bräuchte ich eigentlich, um dass ich nicht aufstoße oder das zurückfließt und ich mir die Speiseröhre noch verätze, sondern es gibt es ein Mittel, was vielleicht weniger Wirkung hat, aber und ich die Aufnahme dann besser verwirklichen kann. Es ist ein bisschen schwierig,
ja, das jetzt auszudrücken. Das ist, glaube ich, schon ganz gut angekommen, also ne, dass Sie durch diesen dieses Medikament eben den Vitaminhaushalt durcheinander bringen, jetzt im ganz speziellen Fall. Frau Plaumann, was raten Sie in so einer Situation?
In diesem Fall, Sie brauchen Ihr Omeprazol und Sie sollten das unbedingt weiternehmen, weil das tatsächlich eine Therapie ist, die andere Krankheiten, Sie haben das selber gesagt, die Speiseröhrenentzündung verhindern kann. Und das ist ganz einfach, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ihr Hausarzt kann den Vitamin B12-Spiegel bestimmen und wenn er tatsächlich niedriger sein sollte, dann bekommen Sie Vitamin B12. Und dann in der Regel, wir machen das in der Regel, so wie Sie es auch in dem Beitrag vorhin ja gesehen haben, als Depotspritze, das reicht dann je nachdem, wie der Spiegel ist, aber in der Regel alle 3 Monate, vielleicht bei Ihnen sogar seltener, wenn überhaupt einer vorliegt, das kann man ersetzen. Machen Sie sich keine Sorgen und das Omeprazol unbedingt weiternehmen.
Das sind 20 Milligramm, ja. Ich habe nämlich unruhige Beine, das ist bei mir aufgetreten in letzter Zeit. Also dass ich gesagt habe, Gonnerwett, das ist hier, muss mich dauernd umlegen und dass ich das Bein zur Ruhe lege, Kissen drunter und so weiter. Und das hat mich jetzt ein bisschen hellhörig gemacht, dass ich vielleicht daran liegen könnte.
Ja.
Ne?
Also, ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank an Sie, Frau Punge. Und Inge Mull aus Stadthagen ist jetzt bei uns in der Leitung. Schönen guten Abend. Ihre Frage an uns.
Ja, guten Abend, Frau Doktor. Ich bin Diabetiker, leide unter einer Gastroparese. Kann ich da noch was machen mit Nahrungsergänzungsmitteln?
Leider nein, tut mir leid. Das ist wirklich... Nein, seien Sie nicht frustriert, sondern sprechen Sie mit Ihrem Diabetologen oder Ihrer Diabetologin. Im Nahrungsergänzungsmittelbereich kann man da tatsächlich nichts machen, aber es gibt andere Möglichkeiten. Und da seien Sie nicht frustriert, sondern sprechen Sie das einfach auf jeden Fall unbedingt an. Insbesondere, wenn Sie vielleicht Insulin spritzen oder so. Da muss man eh bestimmte Dinge vorbeugend bedenken. Hm?
Okay, also mit Nahrungsergänzungsmitteln nichts zu machen, Frau Mull. Das müssten Sie wirklich dann mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin besprechen. Aber ich danke Ihnen trotzdem für die Frage an uns. Sag nochmal, für letzte Anrufe die Telefonnummer 08000441777 und kommen unterdessen erst einmal noch zurück auf die Frage, womit dürfen eigentlich Hersteller werben? Da gibt es ja Auflagen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Mhm. Sagen Sie uns so ein bisschen, worauf man achten soll auch und wo man sich als Verbraucher nicht in die Falle locken lassen soll.
Also die Gesundheitsaussagen, die sogenannten Health Claims, die für Nahrungsergänzungsmittel erlaubt sind, sind inzwischen...
Also Health Claims sind Angaben, die zu Gesundheit, Aussagen, die zu Gesundheit...
Für Nahrungsergänzungsmittel, die sind festgelegt worden, und zwar in einer Liste EU-weit. Und im Prinzip sind das im Wesentlichen oder ganz überwiegend die Wirkungen, die wir schon seit ganz vielen Jahren für Vitamine und Mineralstoffe kennen, wie wir sie auch schon hier erwähnt haben, dass Calcium wichtig ist für den Knochenaufbau, dass Vitamin C wichtig ist für das Immunsystem und so weiter. Und diese Gesundheitsaussagen sind, wie gesagt, das sind ungefähr 230 bis 250 Stück, die sind zugelassen für Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt aber leider eine ganz große Lücke, und das haben wir vorhin auch schon angesprochen, Sie mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung, nämlich diese sogenannten Pflanzenstoffe. Also es gibt ungefähr 2000 Pflanzenstoffe, die noch nicht in ihrer Wirkung bewertet worden sind. Dazu gehören Dinge, die manche Hörer vielleicht kennen, Polyphenole, also Farb- und Aromastoffe aus pflanzlichen Lebensmitteln. Und für die darf bisher unbegrenzt geworben werden, und das wird auch reichlich getan, weil es eben noch keine Bewertung dafür gibt, für diese Gesundheitsaussagen. Und das, glaube ich, ist ein Feld, wo viele Verbraucher denken, das hört sich super an, das mache ich mal. Aber auch da ist es so, wie wir schon besprochen haben, dass viele Wirkungen eben wirklich noch nicht gut belegt sind.
Wenn jetzt jemand sagt, ich nehme ein Präparat X, das tut mir gut, würden Sie da als Ernährungsberaterin sagen, da nicht bewiesen ist, wie die Wirkung ist, würde ich da lieber die Finger von lassen?
Das hängt sicher immer von der Dosierung und der Langfristigkeit ab. Man muss einfach sagen, dass für diese ganzen Pflanzenstoffe eigentlich nicht bekannt ist, wie die wirken, wenn man sie langfristig isoliert und in vielleicht höherer Dosierung, als es mit der Nahrung überhaupt möglich ist, wirken. Also das ist sozusagen so ein bisschen ein Blindflug. Und die andere Seite ist, dass ich die natürlich sehr gut über Lebensmittel zu mir nehmen kann. Wenn ich Obst und Gemüse esse, nehme ich sie sowieso auf. Und also meine Abwägung wäre dann, warum soll ich etwas nehmen, von dem ich nicht weiß, wie es wirkt, wenn sozusagen im Supermarkt oder im Bioladen alles liegt.
Was ist denn mit Nahrungsmitteln, die ergänzt werden durch Vitamine beispielsweise? Das ist ja eigentlich so ein Randbereich von Nahrungsergänzungsmitteln. Kann man das unbeschadet konsumieren oder sollte man auch da sagen, ich kann da möglicherweise meine zulässige Höchstmenge an, was weiß ich, Vitamin C wird ausgeschieden vom Körper, aber Vitamin A, haben wir gehört, ist in höheren Dosen eher krebserregend, kann da die zulässige Höchstmenge überschreiten.
Also das ist auch so ein bisschen so ein Dunkelbereich oder so ein Graubereich. Diese angereicherten Lebensmittel, denken Sie an diese Multivitaminsäfte, da sind die Hersteller auch in ihrer Dosierung relativ frei. Und ich esse ja vielleicht nicht nur, ich nehme vielleicht nicht nur einen Multivitaminsaft, sondern ich esse auch noch einen Frühstücksflocken, die angereichert sind mit bestimmten Nährstoffen. Und welche Mengen da an einzelnen Nährstoffen zusammenkommen, weiß man eigentlich gar nicht so richtig, weil diese Werte in überhaupt keiner Nährwerttabelle stehen. Und es gab zum Beispiel vor kurzem mal oder vor einigen Jahren eine Untersuchung von einem Institut, die geguckt haben, wie viel Folsäure ist zum Beispiel in solchen Multivitaminsäften. Und die waren kurz nach der Abfüllung sehr, sehr hoch. Da konnte man mit drei Gläsern dieser Folsäure schon den Wert erreichen, drei Gläsern von diesem Multivitaminsaft, den Folsäurewert erreichen, den man pro Tag nicht überschreiten soll. Da habe ich noch gar keine Pille oder irgendwas genommen, da habe ich nur Multivitaminsaft getrunken. Und insofern glaube ich, dass dieser Eindruck, dass wir alle unter Vitaminmangel leiden, eher falsch ist und diese angereicherten Lebensmittel ja auch alle noch dazukommen.
Es ist, habe ich gelesen, eine EU-weite Regelung in Vorbereitung über gültige Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe. Wie weit ist das gediehen?
Ja, die soll es eigentlich schon seit Jahren geben, die gibt es aber immer noch nicht. Die EU arbeitet daran, aber es ist dann schwer, sich in so vielen Ländern auf was Gemeinsames zu einigen, wie das oft ist.
Nachfragen lohnt, wenn man unsicher ist, entweder beim eigenen Arzt oder auch bei den Verbraucherzentralen. Die geben auch Hinweise, wo man sonst zum Beispiel beim Bundesamt für Risikobewertung Informationen bekommen kann. Das war die Redezeit-Visite heute Abend zum Thema Nahrungsergänzungsmitteln mit der Ärztin Dr. Maike Plaumann aus Hannover, Internistin und Ernährungsberaterin, und Karin Riemann-Lorenz von der Verbraucherzentrale in Hamburg. Diese Redezeit in Kooperation mit dem NDR Fernsehen und ndr.de finden Sie als Videomitschnitt auf unserer Homepage unter ndr.de/redezeit. Und dort haben Sie dann auch gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen für morgen. Dann gibt es wieder eine Redezeit, dann sogar als Themenabend ab 20.30 Uhr. Unsere Frage: Große Koalition in der Krise, geht der Regierung die Puste aus? Wie gesagt, hier morgen auf NDR Info ab 20.30 Uhr, dann wieder ohne Video-Livestream. Mein Name ist Ulrike Heckmann und ich wünsche Ihnen für heute noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.